Deutschlandfunk, eine Welt.
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist sichtlich darum bemüht, dem größten südamerikanischen Land auch über den eigenen Kontinent hinaus mehr Gewicht zu verleihen. Dazu gehört seinem Verständnis nach offenbar auch, in den prägenden Konflikten dieser Zeit Stellung zu beziehen, und zwar deutlich. So hat Lula zusammen mit China der Ukraine vorgeschlagen, die Frontlinie mit Russland de facto einzufrieren. Und auch zum Nahostkonflikt äußert er sich, teilweise so drastisch, dass Lula in Israel zur Persona non grata wurde. Denn er verglich die Lage in Gaza mit dem Genozid der Nationalsozialisten an den Juden. Auch auf der laufenden Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zeigte Lula, wem seine Sympathien gelten.
Insbesondere richte ich mich an die palästinensische Delegation und ich begrüße Präsident Mahmoud Abbas.
Sagte das brasilianische Staatsoberhaupt gleich zum Auftakt seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung und dann folgte unter anderem das hier.
In Gaza und in der Westbank sehen wir gerade eine der größten humanitären Krisen der jüngsten Geschichte, die sich nun auch auf den Libanon ausweitet.
Die Lage im Libanon hat sich seit Lulas Rede vor 4 Tagen weiter zugespitzt und das beschäftigt auch viele Menschen in Brasilien, denn dort lebt die größte libanesische Diaspora, schätzungsweise bis zu 10 Millionen Menschen, mehr als im Libanon selbst. Lulas Äußerungen dürften also nicht von ungefähr kommen. Anlass für uns in eine Welt, dass wir uns das enge Verhältnis von Brasilien zum Libanon mal genauer anschauen. Und so habe ich vor dieser Sendung mit unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg gesprochen. Frau Herberg, eine große Menge libanesischstämmiger Menschen, also in Brasilien. Wie blicken die denn auf die Entwicklungen in Nahost?
Ja, also es sind wirklich sehr, sehr viele. Sie haben es ja genannt, rund 10 Millionen. Das ist etwa 4% der brasilianischen Bevölkerung. Die gehören der libanesischen Diaspora an. Und die große Mehrheit von ihnen, die hat natürlich auch Familienangehörige im Libanon. Und das ist tatsächlich ein großes Thema jetzt in den Medien hier in Brasilien. Berichtet wurde nun auch, dass mindestens 2 Brasilianer im Libanon ums Leben gekommen sind. Es gibt Reportagen eben von Familien, die erzählen, dass diese ganze Situation bei ihnen jetzt wirklich alte Traumata auch wieder aufleben lässt. Viele sind beispielsweise Ende der 80er während des Bürgerkriegs aus dem Libanon nach Brasilien geflüchtet. Da hat man jetzt auch in den Medien ganz viele persönliche Geschichten lesen können. Auf der anderen Seite haben sich hier auch offizielle Institutionen geäußert, beispielsweise die libanesische Vereinigung, die verurteilt die anhaltenden Militäraktionen Israels im Libanon als übertrieben, als volksmörderisch, als nicht richtig und nicht menschlich. Und sie sagt, dass die von Israel vertretene These der Selbstverteidigung hier absolut nicht stimme. Auf der anderen Seite hat man aber auch Positionen neutralerer Art, wie von der brasilianisch-libanesischen Handelskammer, die sagte, es seien jetzt extrem schwierige Tage, wollte sich da aber nicht weiter positionieren. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema hier auch in der Presse.
Sie haben die Hintergründe der libanesischstämmigen Menschen in Brasilien schon ein bisschen skizziert, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer mal eintauchen. Wann sind denn diese Menschen oder ihre Vorfahren nach Brasilien gekommen und wie eng sind jetzt noch ihre Beziehungen zum Libanon?
Die diplomatischen Beziehungen, die wurden erst 1944 nach der Anerkennung der Unabhängigkeit des Libanon aufgenommen. Aber so ein symbolischer Meilenstein für diese Beziehung ist eigentlich der Besuch von König Don Preto II. In Beirut. Das war schon 1876 und seitdem wurden eigentlich die Beziehungen auf verschiedenster Ebene intensiviert, kulturell, wirtschaftlich und politisch. Die meisten Libanesen kamen dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Viele sind während des Osmanischen Reiches ausgewandert. Weil sie alle dann mit Einwanderungsdokumenten des Osmanischen Reiches kamen, würden viele heute noch hier gerne als Turkos, also als Türken bezeichnet, obwohl sie natürlich überhaupt nichts mit den Türken zu tun haben. Das beiseite auf jeden Fall. Diese ganze Einwanderungswelle, die hat sich hier auch kulturell viele Spuren hinterlassen, beispielsweise in Klassikern der brasilianischen Literatur, in der Musik und ganz stark natürlich auch hier in der Küche. Also hier kriegt man wirklich an jeder Ecke Hummus und diese Empanadas und Shawarma zu essen in Brasilien. Man merkt es hier auch im Alltag.
Kommen wir mal zurück zur Politik. Welchen Einfluss hat denn die libanesische Community in Brasilien? Wie politisch aktiv ist sie?
Die ist ja nicht nur groß, das hatten wir ja schon, sondern sie hat tatsächlich auch einen großen politischen und auch einen wirtschaftlichen Einfluss. Also sie hat einfach auch wichtige Vertreter in der Politik. Beispielsweise der ehemalige Präsident Michel Temer ist libanesischer Herkunft. Der wichtigste Minister Lulas, Fernando Haddad, eventuell sein Wunschnachfolger, ist libanesischer Herkunft. Die standen auch bereit, beispielsweise sofort nach der Explosion im Hafen in Beirut, war Brasilien eines der ersten Länder, was sofort mit humanitärer Hilfe bereitstand, dort Nahrungsmittel hingeschickt haben. Und natürlich gibt es da auch Einfluss jetzt zur Position mit der aktuellen Regierung. Denn wir haben es ja in der Anmoderation gehört, die Regierung von Lula hat klar Stellung bezogen, hat die kriegerischen Handlungen Israels mit starken Worten verurteilt. Da kann man also schon davon ausgehen, dass da ein offener Dialogkanal besteht.
Deutlich kleiner, aber deswegen natürlich nicht unrelevant, ist die jüdische Gemeinde in Brasilien. Wie ist bei ihr denn dieser umstrittene Holocaust-Vergleich von Lula seinerzeit angekommen?
Ja, auf große Empörung ist der natürlich und nachvollziehbarerweise gestoßen. Man muss dazu wissen, im Grunde ist es so, dass eigentlich eine gute Beziehung zwischen der brasilianischen Regierung, auch während Lulas ersten Amtszeiten, zwischen Brasilien und Israel bestand, auch eine gute Beziehung zu der jüdischen Diaspora im Land. Aber dieser Vergleich stieß natürlich auf ganz, ganz große Empörung. Also der jüdische Dachverband Conibi, der nannte das eine perverse Verzerrung der Realität. Brasilien habe gezeigt, dass es da eine extrem unausgewogene Haltung bezogen hätte. Die Tradition des Landes, die außenpolitische Tradition des Landes eigentlich nach Ausgleich und Dialog damit auch aufgegeben hätte. Also eine ganz, ganz starke Kritik. Und das Gleiche gab es auch von der jüdischen Gemeinde in Sao Paulo. Sie haben Lula auch vorgeworfen, dass er mit seinen Äußerungen eben antisemitische Demonstrationen und Handlungen im Land und in den sozialen Medien, also auf der Straße und im Netz, anheizen würde.
Und wie bewerten Sie Lulas Aussagen zum Nahostkonflikt und auch zur Ukraine, wenn wir die vielleicht mal kurz mit in den Blick nehmen wollen? Sind die Teil des großen Ganzen, Brasilien international mehr Gewicht zu verleihen? Und was kann Lula wirklich auf dem internationalen Parkett mit seinen Äußerungen und seiner Positionierung bewirken?
Die letzten Entwicklungen haben ja gezeigt, dass es eben nicht viel ist. Es gab eine ganz klare Absage an den Vorschlag Brasiliens und ja auch Chinas, da eine Friedensinitiative und Friedensdialog zu starten. Da hat ja Selenskyj ganz klar gesagt, das sind für uns gar keine neutralen Dialogpartner. Da gab es eine ganz klare Absage. Auf der anderen Seite auf einem zweiten Parkett, wo Lula versucht, als Vermittler aufzutreten, nämlich hier in Südamerika, ich sag mal Stichwort Venezuela, da hat er auch keine Erfolge erzielen können. Das heißt, Lulas außenpolitische Anspruch an sich selbst war nicht von großen Erfolgen gekrönt bisher, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt hier den G20-Gipfel im November in Rio de Janeiro. Das wird natürlich auch ein ganz großer Moment. Da muss man gucken, was da ganz genau passiert. Auf der anderen Seite, die Äußerungen von Lula wurden hier natürlich in Brasilien auch und übrigens quer durch politische Lager eher kritisch aufgenommen, dass man sagt, warum hat er sich jetzt so krass positioniert? Viele sagen auch, dass das eventuell vor allem innenpolitisch motiviert war, dass er damit vor allem einer sehr extrem linken Basis in die Hände spielen wollte. Denn man darf nicht vergessen, Brasilien ist ein extrem polarisiertes Land nach wie vor. Und gerade die extreme Rechte rund um Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat ein ganz sehr enges Verhältnis, vor allem zum aktuellen israelischen Präsidenten Benjamin Netanyahu. Man sieht also auf Manifestationen von Anhängern des Ex-Präsidenten auch immer wieder die Israel-Flagge. Da positioniert man sich sehr stark. Das heißt, auch das kann man in den Blick nehmen. Aber er wurde auch sehr kritisiert eben hier für die Äußerungen, dass man eben sagt, hat er darüber überhaupt richtig nachgedacht? War das ein Kalkül? Hat er richtig kalkuliert? Er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Meine Einschätzung ist, für seinen eigenen Anspruch, sich als Leader zu positionieren und vor allem auch mit Blick auf den Wunsch Brasiliens, sich als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ins Spiel zu bringen, dem dürfte das nicht entgegenkommen.
Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg war das. Sie hat ihren Sitz in Rio und hat erklärt, dass die außenpolitische Nähe von Brasiliens 78-jährigem Präsidenten Lula zum Libanon auch innenpolitische Gründe hat.